Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage Podcast bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke. Damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Yannick diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig wie zu Beginn der Corona-Zeit weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Dopingbereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews sowie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Advantage, Folge 46.
Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, es ist Mittwoch, Nachmittag hätte ich fast gesagt, aber es ist schon Abend, kurz nach 6, europäische Zeit, Paris-Zeit, wie man in Englisch sagt. Und ich hatte großes Glück, dass Dominik Köpfer heute trotz Doppeleinsatz sich Zeit genommen hat für mich, aber auch vor allem für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Dominik.
Hi, servus.
Fetten Dank dir. Du gehörst ja mittlerweile zum Stammpersonal, zu den Stammgästen hier beim Advantage Podcast. Jetzt die hast du gleichgezogen mit Jan-Lennart Struff und ihr beide seid ja auch zwei von vier Deutschen, die es in die zweite Runde der French Open geschafft haben. Glückwunsch dazu, aber ich habe es ja gerade im Intro angesprochen. Wir wollen ein bisschen sprechen und ausnutzen, dass du in Paris bist. Du hast heute Doppel gespielt und ich muss sagen, es passiert so viel. Ich mache ja auch oft was außerhalb vom Sportlichen, dass ich es bis vor 20 Minuten gar nicht gecheckt habe. Vielleicht kannst du uns alle nochmal updaten. Wie war das Spiel heute? Und vor allem, wie kam es zu deiner Doppelpaarung? Du hast nämlich mit dem sehr talentierten Finn Emil Ruusuvuori gespielt.
Ich sollte eigentlich mit Charles Sousa zu spielen, weil ich mit dem Südamerika ganz gut gespielt habe, sind aber da nicht ins Feld reingekommen, habe ich noch letzte Sekunde noch jemand anderen gesucht und dann der Emil hatte eben noch niemanden und ja, so kam es eigentlich zustande und heute war echt sehr ordentlich, nicht so lang gewesen, was auch ganz gut gewesen ist, weil ja, Best of Five im Einzel ist natürlich schon auch kräftezehrend, aber ja, bin natürlich happy, dass wir auch ein Doppel gewonnen haben.
Ja, der Vollständigkeit halber 6-1, 6-4 gegen Jackson Withrow und den ebenfalls sehr guten Einzelspieler Aliasch Bedene. Hattest du vor dieser Paarung schon mal Kontakt mit Ruusuvuori? Er ist ja jetzt auch am Kommen und zumindest in der Fachszene in aller Munde, auf Sand jetzt nicht so gut, aber unter anderem ja auch in Miami, Sascha Zverev geschlagen. Was ist das so für ein Typ oder hast du ihn jetzt zum ersten Mal kennengelernt?
Ja, das ist eher ein ruhigerer, aber ja, sehr, sehr netter Typ. Ist immer nett zu mir gewesen. Sieht sich natürlich auf Turnieren, aber so wirklich gekannt hatte ich ihn davor noch nicht. Aber ja, bis jetzt verstehen wir uns sehr gut. Eher ein ruhigerer Vertreter, ein bisschen unterschiedlich auf dem Platz. Ich ja eher ein bisschen lauter, eher sehr ruhig, aber ja, jetzt heute haben wir uns echt wirklich gut verstanden, on und off court. Von dem her ja, freue ich mich natürlich, dass ich mit ihm spielen kann.
Der Hauptgrund, warum du in Paris bist, ist natürlich nicht das Doppel, sondern das Einzel. Als super Einzelspieler, der du mittlerweile geworden bist in der erweiterten Weltspitze. Du hast in der ersten Runde gespielt am Montag gegen den relativ unbekannten Franzosen Matthias Bourque. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Glatter Dreisatzsieg, zumindest auf dem Papier. Sieht es glatt aus? Ich habe selbst nur einen Satz gesehen. Wie hat es sich denn für dich angefühlt?
Ja, war recht solide von Anfang bis Ende. Ganz ordentlich gespielt. Natürlich auch sehr wechselhaft. Ganz gut spielen, aber kann auch relativ viele Fehler machen. Und dann war es natürlich wichtig, von Anfang an dort da zu sein und fokussiert zu sein. Das habe ich geschafft und natürlich froh, dass ich in drei Sätzen gewonnen habe.
Wie war es für dich im Vorfeld der French Open? Wann bist du angereist? Wie viele Tage hattest du auf der Anlage?
Ich bin Mittwoch mit dem Zug hierher gekommen, Mittwochabend angekommen und dann eben Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag trainiert, weil ich dann erst Montag gespielt habe. Hat ganz gut gepasst, auch mit dem Schedule jetzt dann Einzel-Doppel immer abwechseln. Ist natürlich perfekt gelaufen und ja, ich hatte also 3,5 Tage fast hier, um zu trainieren, weil die Bedingungen schon ein bisschen anders sind als auf den meisten anderen Sandplätzen.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren für die Hörerinnen und Hörer, was genau anders ist? Ich habe bisher gelesen, höherer Absprung, vor allem wegen den wärmeren Temperaturen, als die Jahre davor auch in Paris.
Ja, gut, im Vergleich zum Herbst letztes Jahr ist es natürlich komplett anders, aber das kannst du ja auch nicht richtig vergleichen. Und davor habe ich erst einmal gespielt, von dem her habe ich nicht so viel zum Vergleichen, aber der Untergrund ist einfach anders als bei den anderen Sandplatzturnieren. Ist einfach, ja, viel, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen schmieriger, aber es hat natürlich auch fast keine schlechten Bounces. Also es ist einfach ein anderer Sand, den die hier benutzen. Und ja, deshalb ist ja relativ schnell jetzt, vor allem wenn die Sonne draußen ist und wenn es recht warm ist, dann ist natürlich schon eher, ja, schon fast Hartplatzbedingungen teilweise.
Halten wir das Corona-Thema mal so klein wie möglich, weil wir schon viel zu oft darüber geredet haben, aber weil du gesagt hast, du bist mit dem Zug angekommen, kannst du ganz kurz das Prozedere dieses Jahr in Paris erklären? Ich nehme an, ein Test und dann Quarantäne und wie ging es dann weiter, auch mit dem Bubble?
Ja, ich bin ja geimpft, dann hatten sie hier das erste Turnier, wo ich mich nicht mehr habe testen lassen müssen. Also das heißt, ich musste gar keinen Test machen, seitdem ich hier bin. Ich konnte gleich direkt auf die Anlage, was natürlich perfekt war. Mein Trainer musste ja einen Test machen und dann ja über Nacht halt eben in Quarantäne, bis das Testresultat da war. Dann alle 4 Tage, glaube ich, werden die getestet. Aber für mich jetzt hier bei den French Open hatte ich das Glück, dass ich eben schon geimpft war und dass ich dann ohne Quarantäne und ohne Tests auf die Anlage darf.
Super. Laura Siegemund hatte mir für einen Artikel auf sportschau.de, da wo ich auch schon mal über dich im Porträt geschrieben habe, gesagt, dass sie als Olympiaathletin ein Impfangebot bekommen hat. War das bei dir ähnlich oder wurdest du in den USA geimpft? Kannst du dazu was sagen?
Ich wurde in den USA im März war das schon geimpft, direkt, oder ja, März glaube ich noch. Direkt nach den Miami Open habe ich mich dort impfen lassen. Da war ja für jeden schon geöffnet im März. War viel Impfstoff vorhanden und dann habe ich die Chance genutzt, mich mit Johnson Johnson impfen zu lassen, was natürlich terminlich einfacher war als mit den doppelten Impfungen, da Johnson Johnson eben nur eine Impfung benötigt.
Sehr gut. Würdest du so weit gehen, dass es unter den aktuellen Umständen, wo Leute, die noch nicht zweimal geimpft worden sind, ja nur 1 Stunde Ausgang haben und ansonsten in der Bubble bleiben müssen, eine Art kleiner Wettbewerbsvorteil ist, oder ist das ein zu großes Wort von mir benutzt?
Naja, ich muss ja, glaube auch, ich darf auch nur 1 Stunde raus. Ich glaube, die Bedingungen sind für jeden gleich. Es ist einfach nur, dass ich nicht getestet werden muss und dass ich ja nicht am Anfang in Quarantäne muss. Von dem her sind die Bedingungen schon gleich. Ich glaube, so sind zumindest die Regeln. Also mir wurde gesagt, ich darf 1 Stunde am Tag raus. Und ja.
Gut, war ich schlecht vorbereitet. Passiert auch ab und zu, wie ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerade in einer ersten Woche des ersten Grand, in einer ersten Woche eines Grand Slams kann man nicht alles übersehen. Du, Dominik, Sascha Zverev hat mir in der PK gesagt, auf die Frage auch mit Testen, ich habe auch ein bisschen zu Anti-Doping-Tests gefragt, dass er brutal oft dieses Jahr getestet worden ist, vor allem von der NADA wahrscheinlich. Und er glaubt, dass das im Zusammenhang mit Olympia zusammenhängt. Wie ist die Quantität bei dir? Bei dir ist ja auch ein bisschen anders, weil du in Amerika wohnst. Wir haben da schon mal drüber geredet und wurde irgendwie auch im Vorfeld von Paris auf der Anlage getestet. Also jetzt Dopingtests, keine Corona-Tests.
Also die Doping-Tester sind ja immer hier in Paris, ich denke, aber hier wird, glaube ich, nur nach Niederlagen getestet. Das heißt, wenn du verlierst, dann werden sie getestet. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ich hoffe, das kann ich noch ein bisschen rauszögern, noch ein bisschen gewinnen. Aber ja, dieses Jahr bin ich um einiges mehr getestet worden. Ich bin auch letztes Jahr im Herbst eigentlich relativ oft getestet worden. Ich weiß eigentlich jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, steht am nächsten Morgen einer vor der Tür. Dann in den USA bin ich jetzt auch ein paar Mal getestet worden. Ich hatte ja im Mai, Ende April bis Mai bin ich, glaube ich, 6 oder 7 Mal getestet worden. Also wirklich jede Woche im Hotel und dann auch auf der Anlage vom Turnier dann eben. Und ja, es war schon relativ häufig.
Verstehe. Kommen wir mal zu was die Tennis-Freaks wahrscheinlich intensiv wissen wollen. Du hast jetzt die erste Runde gewonnen in Paris. Kannst du uns mal mitnehmen, wie so ein Tagesablauf beim Grand Slam aussieht? Gut, du spielst jetzt noch Doppel an deinem sozusagen freien Tag. Vielleicht auch in puncto Matchvorbereitung mit deinem Trainer Ryan Williams. Habt ihr schon den nächsten Gegner vorbereitet? Kommt noch heute Abend eine Videoanalyse? Du spielst gegen Taylor Fritz in der nächsten Runde. Nimm uns da einfach mal ein bisschen mit.
Ja, jetzt habe ich eben ja, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag trainiert. die 4 Tage Training einfach, ja, die ersten 3 Tage viele Punkte gespielt und dann ein bisschen langsamer gemacht, mit meinem Trainer dann eben gespielt, 1 Stunde, manchmal 2 Stunden, je nachdem. Und dann, ja, am Matchtag ganz normales Warm-up, Match gespielt, gegessen, Physio, Massage, Eisbad, das gehört alles dazu. Und dann immer versucht, ja, so viel Schlaf wie möglich eben zu bekommen, nachts über, weil es einfach wichtig ist, für den Körper auch noch wieder zu regenerieren. Und dann, ja, dadurch, dass ich jetzt doppelt gespielt habe, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Gestern hatte ich ein Off-Day, dort habe ich ja so 45 Minuten gespielt und dann viel Physio gemacht, Massage, also schon eher weniger Tennis gespielt und ein bisschen aufs Fahrrad gegangen, um einfach, ja, einfach wieder frisch zu werden und bereit zu sein fürs nächste Match. Dann heute eben doppelt gespielt, war relativ schnell, was gut war, schön kraftsparend, auch für den Arm, vor allem im Aufschlag, nicht immer so leicht, wenn er noch doppelt spielt, da ist dann schon 5 Sätze dann schon sehr hart auch für den Körper. Und dann, ja, ich würde sagen, dass bei Grand Slams viel Wert auf Physio und Recovery gelegt wird, da es eben ja schon auch mal 4-5 Stunden gehen kann und dazu halt dann eben bereit sein muss, wenn es dann wirklich drauf ankommt.
Wir reden ja auch oft darüber, wie groß manche Teams sind. Jetzt ist ja in Paris so, dass nur 2 Leute erlaubt sind. Wenn du jetzt sagst, wie wichtig Physiotherapeuten etc. sind, greifst du dann auf die ATP-Physios zurück?
Ja, ich habe jetzt leider keinen dabei. Es ist schade, dass es nicht geklappt hat. Bin ein bisschen auf der Suche, dass jemand mit mir öfters reisen kann, aber es ist natürlich nicht so einfach. Ja, hier bei den Grand Slams ist immer ganz gut organisiert. Es sind viele, viele Physios, erstmal von der ATP und dann auch von der französischen Föderation, die dann ja, Massagetypen dort haben und die dann auch helfen, die ganzen Spiele ja, zu pflegen. Und ja, hier hat man eigentlich nie Probleme, irgendwie an Treatment zu kommen.
Sehr gut. Gibt es da einen qualitativen Abfall oder Unterschied, wenn du sozusagen auf einen externen zugreifst, der dich und deinen Körper nicht so gut kennt, als einen, der vielleicht regelmäßig mit dir reist oder dich zumindest schon öfter in den Händen hatte sozusagen?
Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich, muss bedenken, dass 120 Spieler einfach zu dem Physio wollen und dass dich dann eben nicht 3 Stunden behandeln lassen kannst, was völlig anders ist. Wenn du dann einen für dich alleine hast, kannst du eben sagen, was du brauchst, kannst dich auch noch einen Abend im Hotel dem zusammensetzen und Sachen machen. Und ja, das ist natürlich schon, ja, schon einfacher und besser, auch qualitativ, wenn du einen selber dabei hast. Aber ja, so ist es jetzt. Ich bin jetzt hier alleine mit meinem Trainer und ich denke, bis jetzt hat es ja auch geklappt mit den anderen Physios.
Taylor Fritz ist der nächste Gegner, erster gesetzter Spieler für dich. Natürlich muss man wahrscheinlich kein Prophet sein, zu sagen, dass es qualitativ ein stärkerer Gegner ist als in deiner ersten Runde. Wie siehst du Taylor Fritz gerade auf Sand und vielleicht nochmal auch auf die Matchvorbereitung gefragt, obwohl er wird den Podcast nicht hören, also kannst du wahrscheinlich auch inhaltlich viel dazu sagen. Auf was wird es gegen ihn ankommen und wie bereitest du dich mit Ryan Williams drauf vor?
Mit Ryan Williams habe ich jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich denke, ja, der hat ganz ordentlich gespielt auf Sand jetzt auch, hat ein paar gute Ergebnisse gehabt. Ich denke, ich habe gegen ihn letztes Jahr bei den US Open gespielt, 4 Sätzen verloren auf Hartplatz. Auf Sand habe ich, denke auf jeden Fall sehr gute Chancen. Ich fühle mich gut hier, spiel ganz ordentlich, habe Selbstvertrauen, bin fit körperlich. Von dem her rechne ich mir auf jeden Fall Chancen aus und ja, hoffe natürlich, ich denke, das Matchup ist auch ganz gut für mich. Ich mag es eigentlich gegen ja, gute Aufschläger zu spielen, die auch mal ab und zu einen Fehler machen. Ich denke, ja, wenn ich es schaffe, die Rallye ein bisschen länger zu gestalten und ihn laufen zu lassen, dann habe ich auf jeden Fall eine Chance. Ich denke, ja, ist natürlich nicht einfach. Sehr guter Spieler, best of 5, aber ja, ich denke, da ist alles möglich morgen.
Definitiv. Dominik, bist du eigentlich ein Spieler, der sich sein Draw bis ins kleinste Detail im Vorfeld anschaut oder bist du jemand, der sagt, geh mir weg, ich will immer nur den nächsten Gegner wissen?
Naja, ich versuche schon das, ja, nur den nächsten Gegner anzuschauen und was danach kommt, ist dann, wenn ich gewinne, damit beschäftige ich mich dann danach. Aber ja, ist klar, ich weiß es, wenn ich gewinne, wahrscheinlich gegen Roger spielen würde. Das wäre natürlich schon ein Highlight. Aber ja, ist noch weit weg, noch 3 Sätze weg, ist noch ein langer Weg dahin. Also ja, der Fokus ist auf jeden Fall auf morgen und ich denke, das ist auch kein Problem, mich dann nicht mit dem anderen zu beschäftigen, sondern einfach nur aufs Match zu fokussieren und dann mein Bestes zu geben.
Dann will ich dir den Fokus da auch gar nicht nehmen und hake da nicht weiter nach für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Dominik hat es ja angekratzt. Gegner wäre Roger Federer oder Marin Cilic. Marin Cilic ja auch, ich glaube, das kann man sagen, ohne irgendwie ihm zu nahe zu treten, nicht in seiner Bestform die letzten Monate, jetzt aber auch mal wieder ein Spiel gewonnen. Und Roger Federer hat ja erstaunlich souverän gewonnen. Und das ist, der ist natürlich in aller Munde immer noch ein sehr großer Name, den viele Leute, den einfach viele Leute mögen und in aller Munde ist. Also werden wir das mal abwarten. Aber erstmal für dich gegen Taylor. Fritz, Dominik, zum Abschluss. Wir haben gesagt, wir machen heute 20 Minuten. Das ist schon mehr als genug. Und vielen Dank dafür, dass du das während des Turniers zulässt als Zugang. Da sind wir auch schon beim Thema. Medienboykott, Naomi Osaka, mentale Gesundheit. Lass uns das kurz mal aufbröseln. Du glaube ich zumindest, verfolgst auch ein bisschen die Advantage-Instagram-Seite und dann wahrscheinlich auch ein bisschen zumindest meine Arbeit. Du weißt, dass ich da relativ sensibel eingestellt bin bei mentaler Gesundheit auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite natürlich darauf poche, gute Medienarbeit machen zu können. Jetzt habe ich von dir den Eindruck bekommen in den letzten anderthalb Jahren, dass du auf dem Platz sehr extrovertiert bist und außerhalb eigentlich sehr introvertiert, aber trotzdem dankbar bist über Chancen, Medienarbeit. Du hast auch noch nicht einmal hier den Podcast abgesagt, bist natürlich aber auch von der Größe deines Rankings momentan nicht super krass, auch bei einem Grand Slam nicht, dass du irgendwie 20 Medienanfragen hast pro Tag. Unter diesem gesamten Gesamtkontext, wie hast du die ganze Diskussion um Naomi Osaka mitbekommen?
Ja gut, ist natürlich ihre Entscheidung. Wenn sie wirklich unter Depressionen leidet, dann muss sie natürlich damit umgehen. Und ich denke, dann ist auch eine gute Idee, einfach eine Pause einzulegen und dann gar nicht erst hier mitzuspielen. Das ist meine persönliche Meinung. Ist wahrscheinlich jetzt besser, so wie es gelaufen ist, dass sie rausgezogen hat, dass es kein Drama gibt, dann wenn sie dann rausgezogen wird vom Turnier. Deshalb, ist natürlich, ich hoffe natürlich, dass sie schnell wieder besser geht und dass sie sich wieder besser fühlt und auch gesund wird. Ich denke, sie hat alle Ressourcen, die sie wahrnehmen kann. Und ist natürlich ein bisschen dumm gelaufen, wie sie auch, was sie von sich gegeben hat. Bevor sie eben gefeind wurde, hätte sie einfach klar offen sagen sollen, dass sie unter Depressionen leidet und dann wären Leute wahrscheinlich auch anders mit ihr umgegangen. Aber ich denke, natürlich respektiere ich das und es ist auch ihre Entscheidung. Ich persönlich habe damit noch, wie gesagt hast, nicht so viel zu tun gehabt. Natürlich habe ich ab und zu mal Presseanfragen, aber das sind natürlich niemals was die alles über sich ergehen lassen müssen. Ist natürlich nicht so einfach und kann ich mir auch vorstellen, dass es ein bisschen nervig ist und manchmal ganz schön kritisch nachgefragt wird. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass es hier bald wieder gut geht und dass So ist es eben. Ich muss man respektieren, was sie gemacht hat. Und ich denke, sie ist vor allen Dingen on- und off-court eigentlich eine Vorzeigefigur im Tennis, im Damen-Tennis. Macht ja eigentlich alles richtig, spielt sehr erfolgreich. Wahrscheinlich sogar die beste Spielerin zurzeit oder eine der besten. Von dem her hoffe ich natürlich, dass sie bald wieder spielen kann.
Danke, Dom, für deine Einschätzung. Super Einschätzung. Ich finde den Punkt auch interessant, wenn du sagst, natürlich ihre Kommunikation war nicht so glücklich. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das sehe ich im Übrigen auch so, selbst wenn ich ein Befürworter bin, dass man auf mentale Gesundheit sehr streng achten sollte. Ein Hinweis ist auch noch an euch, auch vielleicht der ein oder anderen, der damit direkt oder indirekt zu tun hat. Auch nochmal für zu sensibilisieren. Es ist natürlich auch nicht leicht, wenn dann Leute sagen, und ich habe das ja auch gesagt und viele Leute haben das gesagt, du hast es jetzt auch mal angedeutet, die Kommunikation, das hätte sie sich auch einfacher machen können. Wenn sie wirklich diese Probleme hat, egal ob das nur in Anführungszeichen ein leichtes Tief ist oder bis hin zu einer klinischen Depression, das weiß man ja auch nicht, dann kommuniziert man auch nicht immer richtig oder es fällt einem extrem schwer. Und gerade so eine junge Athletin, die ist ja auch nochmal ein bisschen jünger als du und ich, die ist noch krasser mit Social Media aufgewachsen und introvertiert. fühlt sie sich dann vielleicht wohler, schriftliche Statements abzugeben. Aber gut, da wollen wir jetzt auch nicht zu tief reingehen. Wer darüber mehr erfahren will, geht mal bitte auf zeitonline.de, auf die Sportseite, da habe ich einen längeren Artikel geschrieben. Letzte Frage dazu, Dominik, du hast gesagt, noch nicht so viel Medienarbeit machen müssen, aber hast du schon mal so eine richtige, auf gut Deutsch gesagt, Scheißfrage bekommen, wo du gesagt hast, was soll denn das jetzt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ja, die gibt's öfters, aber es ist meistens, wenn die einfach keine Ahnung vom Tennis haben, wenn gefragt wird, ob es in der ersten Runde schon Preisgeld gibt beim Grand Slam, da frage ich mich auch immer, ja, was ist denn das für eine Frage? Aber ja, da gibt's natürlich nervige Sachen, aber ich denke, das gehört dazu, ohne die Medien und ohne Journalisten, wäre Sport einfach nicht Sport. Und ich denke, davon profitieren wir auch, dass es eben so viel Preisgeld gibt bei den Grand Slams. Ist auch, ja, es ist wegen dem TV und wegen Journalismus und Medien. Medien haben natürlich immer mehr Bedeutung jetzt im 2021. Dann läuft alles online. Ist natürlich, ich denke, es ist Teil vom Sport, Teil von uns. Und deswegen denke ich, gehört es auch dazu, auch Kritik stellen zu müssen ab und zu. Natürlich, wenn es zu viel wird oder wenn richtig dumme Fragen kommen, dann ist es natürlich auch möglich, einfach zu sagen, ja, will man nicht antworten. Aber ja, das ist, ich denke, ist Teil vom Sport und es gehört dazu. Beide Richtungen, positiv sowie auch negativ. Im Endeffekt profitieren wir ja eher von Artikeln, die über einen geschrieben werden, als dass sie irgendwie jemandem wehtun.
Ja. Ja, und da kann ich auch nur dazu sagen, jetzt in deinem Fall und eigentlich bei so ziemlich jedem, der bisher in dem Podcast war, auch gute Erfahrungen gemacht und dass man sich auch vorher mal, also jetzt bei Dominik nicht mehr heute, weil wir schon öfter gesprochen haben, aber dass man halt auch Vorgespräche führt und Sachen absteckt, um auch ein Gefühl zu bekommen, Smalltalk hält und auch sagt, hey, wenn dir irgendwas mal nicht passen sollte, wir können auch mal unterbrechen, etc. Ich versuche da auch sensibel dran zu gehen, aber ich bin weit davon entfernt, liebe Hörerinnen und Hörer, alles richtig zu machen. Und mir passieren auch Fehler regelmäßig. Da muss ich mich auch hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie der beste Ansatz. Letztes Thema, Dominik. Ich bin gestern Abend lange wach geblieben, im Gegensatz zu dir, weil meine Regeneration zumindest physisch nicht so wichtig ist diese Woche. Und habe gewartet, bis Novak Djokovic in die Pressekonferenz gekommen ist, weil ich heute für die Sportschau einen Text geschrieben habe über die PTPA. Und da ist es ja relativ ruhig gewesen seit März, seit Vasek Pospisil den Arschlochsatz gesagt hat gegenüber Herrn Gaudenzi, der ja öffentlich war, weil es auf dem Platz war. Und ich habe Novak Djokovic dazu eine Frage stellen können, der gesagt hat, ich hatte ihn gefragt, weil ich gehört habe, dass es zwei große Meetings gab und in den Meetings auch Experten waren, die die PTPA professioneller aufstellen wollen, sollen, können, müssen. Und ich habe ihn dazu gefragt, dann hat er gesagt, ja, es gab sogar mehr Meetings und diese Experten sind jetzt immer dabei und es haben mittlerweile von den Top 500 männlichen Spielern, und er hat dann genannt 350 Einzel und die Top 150 Doppelspieler, ungefähr 75% schon ein schriftliches Schriftpapier unterzeichnet pro PTPA. Du musst nicht verraten, ob du da unterzeichnet hast, wenn du das nicht möchtest, aber was mich interessieren würde, wie du seit März die Entwicklung der PTPA siehst.
Ja, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall... ja, ich glaube, schon viel passiert. Ich denke, das Ende des Jahres, so wie die es halt immer sagen, in den ganzen Gruppen, in denen sie alle Spieler reingehauen haben, dass da irgendwie ja wirklich was zusammenkommt. Und ich denke, es ist auch wichtig, wenn man jetzt sieht, was hier French Open mit den Doppelspielern gemacht haben, um 24% das ganze Preisgeld gekürzt, Mix-Doppel, das Feld gekleinert. Also die machen ja eigentlich, was sie wollen mit uns. Wenn du zu zweit im Zimmer wohnst, musst du die zweite Person extra zahlen, obwohl es ja eigentlich auch nur das gleiche Zimmer ist. Da gibt es schon so ein paar Sachen, die natürlich nicht so einfach sind zu kommunizieren, auch mit den verschiedenen Organisationen. Deswegen denke ich, dass so eine einheitliche Stimme auf jeden Fall wichtig ist, um gerade auch solche Themen anzusprechen und dann auch ja, zu fixen. Und ich denke, das gibt es in jedem Sport, zumindest im amerikanischen, gibt es eine Spielervereinigung, Hockey, Football, Basketball. Und es hat ja auch funktioniert, was die für ja, das, was die eben für ja, Einnahmen haben und wie groß eben die Organisationen geworden sind, sieht man, dass es auch klappen kann. Und ich denke, das fehlt einfach im Tennis ein bisschen. Und ist auf jeden Fall, ja, wenn es dann mal so weit ist, dann wird man sehen, ob das dann auch ja, so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
Ich habe es heute auch nochmal nachrecherchiert. Mal als Beispiel habe ich in meinem Text die NBA genommen. Da gibt es eine unabhängige Spielerorganisation, komplett losgelöst von der NBA. Und es ist tatsächlich so, dass die knapp 50% der Einnahmen gehen an die Spieler in der NBA. Bei euch ist es so, dass je nach Grand Slam zwischen 14-18%. In Australien waren es vor der Pandemie 2019 18% aller Einnahmen der Australian Open, die ins Preisgeld geflossen sind. Bei den US Open waren es 14%. Und die PTPA will ja vor allem, also die ganzen Probleme, die nicht finanzieller Natur, die aber finanzielle Auswirkungen haben, die du jetzt angesprochen hast, die betreffen ja vor allem Spieler, ich sage jetzt mal außerhalb der Top 20, die will ja vor allem für diese Spieler der hinteren Rankings was tun. Glaubst du, dass das wirklich auch irgendwie dann so passieren wird oder sind sich dann vielleicht doch Herr Djokovic und so selbst am nächsten? Oder glaubst du wirklich, dass es prinzipiell darum geht, die Preisgelder nach hinten hin zu erhöhen?
Ich denke, es wird natürlich ein bisschen Zeit brauchen, aber ich denke schon, dass es wichtig ist und dass es auch funktionieren wird. Die sind, glaube ich, relativ professionell aufgestellt, auch ja, Legal Aspekt hin, dass ja einfach alles abgesichert ist, dass die Spieler auch nicht wirklich in große Probleme kommen werden, je nachdem, was dann auch passiert. Und deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall der richtige Weg. Ob es dann gleich funktioniert, das wird man sehen, aber es braucht alles seine Zeit. Und ich denke, es ist auf jeden Fall der richtige Schritt und ein guter Anfang, dann eben, ja, dass die Turniere dann nicht immer und Turniere und die ATP vor allem dann immer. Ja, und die Grand Slams jetzt auch, wenn man finanziell angeht, nicht einfach machen können mit den Spielern, was sie wollen, weil sie sowieso spielen, sondern dass es dann auch wirklich ja, einigermaßen fair ist, wie bei den anderen Sportarten eben auch.
Sehr gutes Schlusswort. Dominik, vielen Dank. 2 Minuten habe ich überzogen, aber das ist, glaube ich, okay. Viel Erfolg sportlich bei den French Open. Wir haben ja noch 4, also Stand Mittwochabend. Wenn ihr das später hört, kann es vielleicht schon überholt sein, aber Stand Mittwochabend 4 deutsche Herren noch im Wettbewerb. Damen haben es leider ja nicht überstanden. Schlechtestes Ergebnis seit den 1950er Jahren. Das genaue Jahr habe ich gerade nicht im Kopf. Aber bei den Herren habt ihr es noch ganz gut rumgerissen. Die ersten 3 der Weltmeister plus Philipp Kohlschreiber, der ja, sagen wir mal, ohne Verletzungspause auch noch ja, ordentlich Niveau hat gegen Fernando Verdasco gewonnen. 4 deutsche Herren in Runde 2. Dominik, viel Erfolg für das Spiel gegen Taylor Fritz und danke für deine Zeit und bis ganz bald.
Ja, danke schön.